Wir lesen weiter im Galaterbrief, jetzt Galater 5, die Verse 16 bis 26. Galater 5, 16 bis 26. Wir kommen jetzt zu einem Abschnitt, wo Paulus über das christliche Leben spricht, über die christliche Handlungsweise. Und es ist interessant, im Galaterbrief kommt das am Schluss und im Römerbrief ebenfalls. Galater 5, 16 bis 26. Paulus schreibt: Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Wenn wir jetzt diese Verse im 5. Kapitel des Galaterbriefs miteinander betrachten, dann ist es von ganz entscheidender Bedeutung, dass wir das, was vorher steht in diesen ersten 4,5 Kapiteln, und was wir ja in den letzten Wochen miteinander betrachtet haben, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Paulus hat ja kompromisslos immer wieder eingeschärft, es gibt nur ein Evangelium, nämlich das von Jesus Christus. Und es gibt nur einen Weg, auf dem ein Mensch neu wird. Und zwar dadurch, dass er an Jesus Christus glaubt. Kein einziger Mensch wird jemals durch Werke gerecht. Und wenn er sich noch so anstrengt. Und auch über das Ziel der Evangeliumsverkündigung lässt Paulus keinen Zweifel. Er schreibt, und jeder von uns soll Klarheit darüber gewinnen, was echter Glaube ist und was nicht. Christen sind wir dann, wenn Jesus Christus in uns lebt. Das heißt, wenn Jesus Christus in unserem Leben kompromisslos das Sagen hat. Und alles, was jetzt in diesem Textabschnitt, den wir gerade gelesen haben, steht, gilt nur denen, bei denen dieser Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Diese Verse gelten nur Leuten, die Jesus Christus bereits in ihrem Leben haben. Denn erst wenn jemand frei ist, wenn jemand die Freiheit in Jesus Christus hat, dann ist er auch fähig, Jesusgemäß zu leben. Wir haben uns das einmal auf einer Freizeit folgendermaßen klargemacht. Ein Teilnehmer musste sich auf den Boden legen und wir haben ihm dann die Füße und die Arme gefesselt. Und dann haben wir ihm gesagt, jetzt renn einmal durch den Raum, geh zur Tür hinaus oder steig auf den Tisch. Es blieb natürlich bei unseren Anweisungen, der konnte sich abzappeln, er konnte nicht auf den Tisch steigen. Ganz klar, er war gefesselt. Und genauso ist es in unserem Glaubensleben. Solange wir Jesus nicht haben, haben wir diese Freiheit nicht, von der Paulus hier schreibt. Und solange fehlt uns das Fundament zu einem christlichen Leben. Verlangt man von Nichtchristen, dass sie sich an dem orientieren, was Jesus sagt, dann wird nur Krampf entstehen. Ich denke dabei immer wieder an den vergeblichen Versuch seit Jahren, dass ich die politische Landschaft nach der Bergpredigt ausrichten soll. Das geht nicht, wenn sich daran Nichtchristen versuchen. Und deshalb macht Paulus klar, du musst zuerst ein neuer Mensch sein und dann kannst du auch neu leben nach dem Maßstab Gottes. Ich werde nicht Christ, indem ich viele, viele, viele Werke vollbringe, sondern dadurch, dass ich an Jesus Christus glaube. Dieser Glaube allerdings soll sich dann, und das haben wir ja bereits gelesen, in der Liebe auswirken, in guten Werken auswirken. Aber die Reihenfolge ist unumkehrbar. Zuerst ein neuer Mensch und dann ein neues Handeln. Die Rechtfertigung kommt vor der Heiligung. Ohne Rettung durch Jesus kein christliches Leben. Der Anlass dafür, dass Paulus jetzt in seinem Brief die Galater so mahnt, nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist zu wandeln, der Anlass dafür war wohl der Zustand dieser Gemeinden. Diese Menschen waren zum Glauben gekommen und jetzt lebten sie in einer Weise, die ihren Glauben verleugnete. Sie lebten gar nicht, als hätten sie eine Verbindung zu Jesus Christus. Und Paulus ermahnt diese Christen und wir sollten diese Mahnung mit ganzem Ernst hören und dann auch ernst nehmen. Ihr seid frei, aber das bedeutet nicht, dass ihr jetzt leben könntet, wie ihr wollt. Echt verstandene christliche Freiheit heißt ganze Bindung an Jesus Christus, heißt Gehorsam gegenüber dem Geist Jesu Christi. Und solcher Gehorsam gegenüber dem Geist Jesu Christi ist der Maßstab dafür, ob jemand zu Gott gehört oder nicht. Paulus sagt es im Römerbrief so, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und hier in unserem Abschnitt heißt es in Vers 18 wörtlich, wenn ihr euch vom Geist führen lasst, dieser Geist soll uns an der Hand nehmen und uns führen und er wird uns den rechten Weg zeigen. Wir sind natürlich gefragt, ob wir bereit sind, uns an der Hand nehmen zu lassen und uns führen zu lassen. Ich denke bei diesem Bild an unseren kleinen Benjamin. Da kommt es immer wieder vor, dass wir ihn an der Hand nehmen wollen, um ihn vor Gefahr zu schützen. Der will das nicht. Und 2 Sekunden später liegt er auf der Nase. Verhalten wir Christen uns nicht oft ähnlich gegenüber Gott? Wir wollen auch selber groß sein und alles selber machen. Wir haben das Angebot, und Paulus sagt uns das auch heute Abend, dass Gott uns durch seinen Geist führen will. Paulus sagt, wandelt im Geist, dann werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Paulus spricht diese Aufforderung so klar und so eindeutig aus, weil er weiß, dass es auch im Leben von Christen immer noch diese Kräfte des alten Menschen gibt. Es gibt Versuchungen und Anfechtungen. Und es ist traurigerweise so, dass auch viele von uns Christen immer wieder von Jesus weg und auf ihre eigenen Pläne sehen. Keiner von uns kann sich auf den Lorbeeren seines Glaubenslebens von früher ausruhen. Es geht darum, dass wir tagtäglich neu mit Jesus leben, aus seiner Kraft und mit seinem Geist. Der folgende Liedvers könnte dabei zu unserem täglichen Gebet werden. Wir stehen im Kampfe Tag und Nacht, o Herr, nimm gnädig uns in Acht und steh uns an der Seite. Das Fleisch streitet wieder den Geist, schreibt Paulus, und der Geist wieder das Fleisch. Damit ist der Kampf markiert, durch den jeder Christ gehen muss. Mit Geist ist hier alles zusammengefasst, was uns als Mensch in der Abhängigkeit von Gott ausmacht. Und Fleisch sind wir Menschen, sofern wir unabhängig von Gott leben und sein Wort links liegen lassen. Paulus schreibt in Römer 8,7, fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Es kann's auch nicht. Geist und Fleisch, die schließen sich aus wie Feuer und Wasser. Ich kann nicht halb geistlich und halb fleischlich leben, wie leider viele das probieren. Entweder oder. Entweder akzeptiere ich, dass Gott mich an der Hand nimmt und mich dann den rechten Weg führt, oder ich taste mich selber vorwärts und renne dann am Ziel vorbei. Vers 18 drückt eine sehr große Befreiung aus. Wenn wir uns vom Geist führen lassen, dann sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, dann sind wir nicht mehr Sklaven des Gesetzes. Wenn wir uns vom Heiligen Geist führen lassen, dann sagt er uns, was richtig und was falsch ist. Und dadurch ist dann auch der Maßstab für unser Handeln klar. Dieser Maßstab lautet dann, was ist vor Jesus Christus richtig? Was will Jesus von mir und was macht meinem Herrn Freude? Das Ziel ist dann nicht mehr, dass wir uns möglichst genau an ein paar hundert Gebote halten. Das schaffen wir eh nicht. Der Maßstab ist dann vielmehr, aus Liebe, aus Dankbarkeit zu Jesus sein Wort in die Praxis umzusetzen. Jesus sagt ja von denen, die ihm nachfolgen, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Diese Leitung des Heiligen Geistes, dieses an der Hand führen, geschieht dadurch, dass er uns an das erinnert, was Jesus getan und gesagt hat. Das heißt dadurch, dass er im biblischen Wort zu uns spricht. Hier wird deutlich, wie wesentlich es ist, dass wir uns regelmäßig mit dem Wort Gottes beschäftigen. Nicht nur alle paar Monate, sondern tagtäglich, um so genau zu wissen, was will denn Gott von mir? Und das Ziel, das Jesus dann mit uns verfolgt, ist, dass wir einen neuen Charakter bekommen, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Dass bei uns ein Handeln entsteht, das Gottes Wort entspricht und das sich deshalb fundamental von dem unterscheidet, was in unserer mehrheitlich gottfeindlichen Welt als attraktiv gilt. Wir haben gesehen, nicht durch gute Werke wird einer zum Christen, sondern durch den Glauben. Entsprechende Werke sind dann die Folge unserer Verbindung mit Jesus. Genauso aber gilt auch der Rückschluss von entsprechenden Werken. Christliches Handeln ist nicht beliebig, auch wenn das heute viele behaupten. Wenn ich mich nach dem Namen Jesu Christi Christ nenne und dann trotzdem tue, was Jesus Christus widerspricht, dann mache ich mich selber unglaubwürdig. Unser Glaubensleben soll sich ganz an dem orientieren, was Gottes Wort sagt. Und dann wird Jesus in uns ein Verhalten bewirken, an dem andere erkennen können, wer unser Herr ist. Jesus sagt in Matthäus 7, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte und ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Paulus redet in unserem Text mit aller Offenheit in Vers 19 und 20 von solchen schlechten Früchten, von den Werken des Fleisches. Die Werke des Fleisches, das heißt, das, was der Mensch selber will und selber fertigbringt, diese Werke sind auch nach außen ganz klar sichtbar. Und ich denke, die aktuelle Situation in unserer Gesellschaft beweist das mit erschreckender Deutlichkeit. Wie sehr Sünde zur allgemein akzeptierten Norm werden kann, zeigt sich besonders in den drei Bereichen, die Paulus hier im Galaterbrief anspricht. Die ersten drei Ausdrücke, die Paulus nennt, beziehen sich auf den Bereich der Geschlechtlichkeit. Gott hat uns die Gabe der Sexualität gegeben und er hat uns auch gesagt, wie wir diese Gabe sinnvoll gebrauchen können. Er hat uns dafür den Rahmen der Ehe gegeben, innerhalb dessen die Sexualität für Mann und Frau etwas sehr Segensreiches und Beglückendes sein kann. Und wer darüber hinausgeht, verstößt gegen das sechste Gebot. Und das ist heute gang und gäbe. Es gilt ja gerade so, dass man als verklemmt gilt, wenn man nicht schon vor der Ehe mit jemandem ins Bett geht. Lautstark wird inzwischen außerhalb und innerhalb der Kirche die Abschaffung der Ehe gefordert. Und erst letzte Woche hat die erste evangelische Landeskirche im Osten Deutschlands die Aufnahme homosexueller Pfarrer in den Pfarrdienst offiziell beschlossen. Der anglikanische Erzbischof George Carey, der neulich in der Stiftskirche war, wird massiv angegriffen in England und als intoleranter Ayatollah bezeichnet, nur weil er sich geweigert hat, die Herausgabe eines Gebetsbuches für Homosexuelle zu erlauben. Hier gehen Menschen, ich könnte noch sehr viel mehr Beispiele anbringen, hier gehen Menschen massiv gegen Gottes Wort vor. Hier werden Gottes gute und segensreiche Ordnungen auf den Boden getreten. Wer allerdings so im Widerspruch zu Gottes Wort handelt, der braucht sich nicht wundern, wenn er selber den Schaden hat. Er straft sich damit selber. Wer Gott nicht Herr sein lässt, der bestraft sich selber. Wir lesen in Römer 1, Gott gibt sie dahin in ihre eigenen Begierden. Und auch das, und das ist traurig, wird heute wieder sehr, sehr deutlich. Und ebenfalls sehr deutlich auf dem Bereich der Sexualität. Menschen machen sich aufgrund ihres eigenmächtigen und gottlosen Handelns selber kaputt. Wie viele oft noch sehr junge Menschen meinen, noch als Kinder und Jugendliche die ersten sexuellen Erfahrungen machen zu müssen. Und dann finden sie sich als gebrauchte oder besser gesagt als missbrauchte Menschen wieder, die zu keiner gesunden Beziehung mehr fähig sind. Die unwahrscheinlich hohe Scheidungsrate in unserem Land oder die Zahl der AIDS-Kranken sind eine Folge dessen, dass viele unserer Zeitgenossen Gottes Wort für überholt halten und nach der Devise handeln, was brauche ich Gott? Ich brauche die Führung Gottes nicht. Ein weiteres hochbrisantes Problem neben dem Verfall auf geschlechtlichem Gebiet ist der religiöse Verfall. Und das ist der zweite Bereich, den Paulus anspricht. Götzendienst, das gab es nicht nur zur Zeit des Paulus, das gibt es auch heute. Und zwar bis hinein in unsere Kirchen. Götzendienst ist klar definiert, und zwar so, dass darunter alles fällt, was neben dem Gott der Bibel andere Götter, oder besser gesagt Götzen, als Gott anerkennt. Solcher Götzendienst kann die verrücktesten Formen annehmen. Hier nur zwei Beispiele. Da wurden erst neulich in einer evangelischen Kirche asiatische Götzenstatuen aufgestellt, um davor zu beten. Und in Pforzheim sammelten die beiden großen Kirchen 10.000 Mark ein, um für die Neueinrichtung der Moschee einen Kronleuchter zu kaufen. Solches Handeln wird dann als Offenheit, als Mitmenschlichkeit und als Nächstenliebe deklariert, ist aber in Wirklichkeit offen praktizierter Götzendienst. Nicht nur, dass das passiert, es wird auch immer noch abgesegnet von irgendwelchen hohen Kirchenleitern. Der EKD-Vorsitzende Engelhardt hat erst vor 2 Tagen den Moslems geschrieben anlässlich des Endes des Ramadan und ihnen alles Gute gewünscht und gesagt, wir lesen aus der Bibel und ihr aus dem Koran. Letztlich fast das Gleiche. Und wenn schon geistliche Leiter so etwas sagen, ist es nicht verwunderlich, dass es in unserer Umgebung zu einem Lebenswandel kommt, in dem der Dienst für die Götzen einen großen Raum einnimmt. Paulus nennt das Zauberei. Und auch das ist in unserem Land ein weit verbreitetes Phänomen. Vor allem auch unter jungen Leuten. Sie müssen einmal die Schüler in der Schule danach fragen. Die wissen da bestens Bescheid. Solche okkulten Spielchen sind sehr beliebt unter den Schülern. Und im Fernsehen muss man schon Glück haben, wenn in einer Fernsehsendung keine okkulten Praktiken vorkommen. Ich erinnere nur an die Sendung mit Schanze letzten Samstag. Und das in einer Gesellschaft, die sich modern und aktuell wähnt und die den Glauben an Gott ins Mittelalter verweist. So einfach geht es nicht. Kein einziger Mensch lebt in einer neutralen Zone. Martin Luther hat dafür ein sehr bekanntes Bild gebraucht. Er sagt, ein Reiter sitzt im Sattel unseres Lebens. Wenn es nicht Gott ist, der uns in die richtige Richtung führt und der uns ein gutes Leben gibt, dann ist es eben der Teufel. Und dann kommt solcher Götzendienst und solche Zauberei dabei heraus. Der dritte Bereich, den Paulus anspricht, ist der Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen. Und auch hier gilt, wer meint, dass für ihn beim Leben mit anderen Menschen die Ordnungen Gottes überflüssig sind, der wird aufgrund seiner eigenen menschlichen Natur mehr und mehr egoistisch handeln und zum allgemeinen sozialen Verfall beitragen. Wer so lebt, dass er nur immer nur sein eigenes Wohl sucht, der sollte sich nicht darüber wundern, wenn andere genau das Gleiche tun und wenn er dann darunter zu leiden hat. Es ist eigentlich sehr, sehr traurig, dass Menschen nur solche vergänglichen Ziele vor Augen haben. Ich möchte schöner, besser, reicher, gescheiter sein als der andere. Immer einen Meter Vorsprung. Und indem sich Menschen nur auf solche vergänglichen Ziele einstellen, sagt Paulus, Vers 21, schließen sie sich selber aus dem Reich Gottes aus. Verfehlen sie das entscheidende Ziel des Lebens. Sehr häufig, wenn ich diesen Punkt anspreche, dass Menschen das Ziel ihres Lebens verfehlen können, dann sagen mir Menschen in Gesprächen, da haben wir es wieder, die Kirche will uns nur Angst machen. Die Kirche droht uns die ganze Zeit. Darum geht es nicht, jemand zu drohen. Das ist keine Drohung, sondern eine Warnung. Und da gibt es einen Unterschied. Eine Drohung geschieht aus Hass und will das Schlechte. Und eine Warnung geschieht aus Liebe und will das Gute. Stellen Sie sich vor, im Winter ist ein See zugefroren und da steht ein Schild, Betreten verboten, Vorsicht, Lebensgefahr. Ist das eine Drohung? Es wäre doch komisch, wenn sich jetzt jemand bei dem beschwert, der dieses Schild aufgestellt hat. Es geht um die Lebensrettung. Und genauso hier bei Paulus. Vorsicht, Lebensgefahr. Paulus sagt, wer diese Dinge tut, die ich hier genannt habe, der schließt sich damit von der Gemeinschaft mit Gott aus, und zwar für immer. Wo die genannten Dinge da sind in unserem Leben, da sind sie ein Glaubenshindernis. Und wo solche Dinge in unserem Leben da sind, da sollten wir sie vor Gott bekennen und seine Vergebung in Anspruch nehmen. Das Gegenteil der Werke des Fleisches ist die Frucht des Geistes. Es ist interessant, Werke ist die Mehrzahl und Frucht in der Einzahl. Werke sind die vielen Dinge, die ich fertig bringe, und Frucht ist das Ergebnis dessen, was Gott in mir wirkt. Es geht darum, dass ich Gott in mir wirken lasse. Und Frucht in der Einzahl ist ganz und gar Gabe Gottes. Das muss ich mir schenken lassen, das kann ich nicht selber erarbeiten. Entweder ich verwirkliche mich selber und dann kommen die Werke des Fleisches heraus, oder ich lasse es zu, dass sich Gott in mir verwirklicht und dann wird die Frucht des Geistes entstehen. So furchtbar das ist, was in einem Leben ohne Gott herauskommt, so wunderbar ist das, was Gott in und durch uns bewirken will. Paulus nennt jetzt einige Dinge, die der Frucht des Geistes entsprechen. Und wie an so vielen Stellen im Neuen Testament steht an erster Stelle die Liebe. Dieser Ausdruck Liebe bedeutet nicht das, was heute so inflationär unter Liebe zu verstehen ist. Liebe in biblischem Sinn orientiert sich an der Liebe Jesus. Liebe ist unlöslich an die Liebe gebunden, die Jesus uns erweist. Wenn ich mir klar mache, wie wunderbar Gott an mir gehandelt hat, dass er mir unverdientermaßen seine Liebe geschenkt hat und jeden Tag noch schenkt, dann weiß ich erst, was wirklich Liebe heißt. Liebe bedeutet für den anderen Dasein. Sich ohne Vorleistungen für den anderen einzusetzen, auch wenn es mich selber etwas kostet. Dem anderen ohne Vorleistung Liebe entgegenbringen, auch wenn er das meiner Meinung nach gar nicht verdient hat. Gott hat das mit uns ebenfalls so gemacht. Und an dieser Stelle wird bereits sehr deutlich der Unterschied zu den Werken des Fleisches deutlich. War es dort so, dass unser menschliches Ich immer selber im Mittelpunkt stehen will und uns deshalb auch von anderen ausschließt, so öffnet uns der Geist Gottes den Blick auch für den Nächsten. Wenn der Geist Gottes mich führt, dann kann mir der Nächste nicht egal sein. Diese Lebensrichtung wird sehr schön in einem Liedvers deutlich, der uns sicher allen bekannt ist. Das will ich mir schreiben in Herz und in Sinn, dass ich nicht für mich auf Erden bin, sondern dass ich die Liebe, von der ich leb, liebend an andere weitergebe. Neben dieser Liebe ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Christenlebens die Freude. Von einem Christen wird erzählt, dass er sich unwahrscheinlich über seine Verbindung mit Jesus gefreut hat. Und das lag sicher auch an seiner Mentalität, dass er diese Freude sehr stark auch immer wieder nach außen gezeigt hat. Und das hat manche seiner Mitmenschen aufgeregt. Und sie haben ihm dann gesagt, was würdest du jetzt machen, wenn wir dich, der du immer so lautstark herumschreist, wenn wir dich nehmen würden und wir würden dich in ein Fass stecken und würden oben ein Loch, ein Deckel drauf machen. Und dann hat er gesagt, dann würde ich in dem Fass mich umdrehen und das Spundloch suchen und Freude und Herrlichkeit herausrufen. Wir müssen das nicht gleich machen, aber ich denke, Freude als Ausdruck unseres Glaubens muss einfach da sein. Wir haben allen Grund, uns zu freuen. Freude als Frucht des Geistes hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir jetzt dauernd mit grinsendem Gesichtsausdruck durch die Gegend marschieren. Das wäre nicht ehrlich und wäre in vielen Situationen der Situation nicht angemessen. Aber Freude ist die Folge davon, dass uns der Heilige Geist durch die Bibel daran erinnert, was Jesus alles für uns getan hat. Und da gibt es wirklich nie genug Freude darüber. Unsere Freude ist, wie gesagt, unlöslich an Jesus gebunden. Paulus fordert uns auch so auf, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Bertha Isselmann, vielleicht kennen Sie manche von Ihnen, eine inzwischen über 90-jährige Missionarin und ein echtes Original Gottes, das kann sicher bestätigen, wer sie schon erlebt hat. Sie hat ein mutmachendes Freudenlied gedichtet. Und ich möchte Ihnen dieses Freudenlied als Motivation zur Freude vorlesen und dann zur Nachahmung empfehlen. Bertha Isselmann, die übrigens blind ist, schreibt, ich freue mich, ich freue mich, freue mich den ganzen Tag, ob Liebes oder Leides mir auch begegnen mag. Und wollen Not und Sorgen die Seele mir beschweren, so blicke ich nach oben und werf sie auf den Herrn. Ich freue mich, weil ich mich freuen kann, denn alle meine Sünden, die sieht der Herr nicht an. Er wusch in seinem Blute mich schneeig weiß und rein, so kann ich alle Tage mich tief und innig freuen. Ich freue mich, weil ich mich freuen darf. Denn seit ich allen Jammer auf meinen Heiland warf, brauche ich nicht mehr zu zagen, denn sein ist meine Not. Ich werde heimgetragen durch Leben und durch Tod. Ich freue mich, weil ich mich freuen will. Zu allen seinen Wegen ist meine Seele still. In ihm bin ich geborgen, ich ruhe in seiner Ruhe, ich kenne keine Sorgen und jauchze ihm nur zu. Ich freue mich, weil ich mich freuen muss, denn alles, was ich habe, liegt meinem Gott zu Fuß. Will selber nichts mehr gelten, nichts in mir selber sein, so muss ich jubelnd singen, die Freud bleibt ewig mein. Ein wesentlicher Grund für solche Freude, für solche bleibende Freude, ist das, was Paulus als nächstes nennt, der Friede. Echten Frieden, das gibt es nur als Gabe Gottes. Es ist ja wirklich unwahrscheinlich, was in unserer Welt alles angestellt wird, um zum Frieden zu kommen. Da gibt es Friedensdemonstrationen und Friedensverhandlungen. Und was entsteht? Nur immer noch mehr Unfrieden im Großen und im Kleinen. Friede, das muss zuerst persönlich bei mir entstehen. Dann erst kann ich auch Frieden an andere weitergeben. Die Basis für solchen persönlichen Frieden ist der Friede mit Gott. Augustinus sagte, Gott, unser Herz ist unruhig, friedlos in uns, bis es Ruhe und Frieden findet in dir. Frieden, das bedeutet, dass ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin. Dass er mich angenommen hat und mich für immer zu seinem Kind erklärt hat. Und ich darf gewiss sein und Frieden darüber haben, dass er mich nie mehr loslässt. Ich denke, wir sollten uns das immer einmal wieder neu klar machen, dass es bei diesem Frieden um nichts Selbstverständliches geht, sondern um den bedeutendsten Friedensschluss, den es je gab und je geben wird. Wie gesagt, dieser Friede ist alles andere als selbstverständlich. Wie außergewöhnlich und wunderbar solcher Friede ist, zeigt sich immer wieder im Vergleich mit anderen Religionen. Wenn ehemalige Moslems, die jetzt dann zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, über ihren Glauben an Jesus berichten, dann fällt auf, dass immer wieder ein Stichwort fällt, und zwar Frieden. Solcher Frieden mit Gott scheint also für diese Menschen vorher etwas unwahrscheinlich, etwas gewesen zu sein, was sie wollten und was sie in ihrem Glauben nicht fanden. Eine Erfahrung, die sie vorher nie machen konnten im Islam. In ihrem bisher aus muslimischer Sicht sicher sehr korrekten und vorbildlichen Leben hat sich die Sehnsucht nach Frieden nicht erfüllt. Einer dieser ehemals tief religiösen Moslems, der heute Christ ist, bekennt von dem Augenblick, in dem er Jesus gefunden hat: Ich verspürte tiefen Frieden und eine große Freude in mir. Ich wusste auf einmal, dass Jesus mir meine Sünden vergeben hatte, und ich wollte jedem erzählen, was ich Wunderbares erlebt habe. So reich und glücklich dürfen wir sein. Wie sieht es da bei uns aus mit dem Weitererzählen von diesem Frieden? So reich und glücklich kann jeder von uns sein, wenn er sich Jesus ganz ausliefert und wenn sein Geist Frucht in uns schafft. Gott beschenkt uns mit Liebe, mit Freude und mit Frieden. Und davon sollen unsere Mitmenschen profitieren. Deshalb nennt Paulus im Weiteren praktische Ausformungen der Liebe. Gott soll sich in mir, in uns verwirklichen und das soll sich zeigen in unserem Leben. Das soll nicht Theorie bleiben, das soll zur Praxis werden. Wir haben mit dieser Gabe auch eine Aufgabe in dieser Welt. Für unser Zusammenleben mit anderen Menschen innerhalb und außerhalb der christlichen Gemeinde sollten wir uns fragen, wie würde Jesus mit diesem Menschen umgehen? Wie würde Jesus diesem Menschen begegnen und was würde Jesus diesem Menschen sagen? Ich denke, wenn wir nach diesem Motto vorgehen, dann würde manches Mal oder sehr oft unser Handeln ganz anders aussehen. Niemand von uns kann von sich aus ständig gütig und freundlich und geduldig sein. Das geht nicht, das bringen wir nicht fertig. Aber Paulus sagt uns hier, wenn Jesus durch uns wirkt, dann wird das möglich. Dann ist das nicht nur eine illusionäre Wunschvorstellung. Dann geht das wirklich und wir sollten auch hier Gott beim Wort nehmen. Ich bin sicher, dass es unter uns Christen oft so geistlos zugeht und dass so oft ein ermutigendes Miteinander fehlt, kommt daher, dass wir Gott zu wenig beim Wort nehmen. Lassen wir doch Christus ganz konkret in uns leben. Er sagt uns doch zu, dass sein Geist in uns wirken wird, in dem, der ihm völlig vertraut. Es wird dann eine interessante Erfahrung sein, auf einmal wirklich Geduld haben zu können. Sich klarzumachen, Gott hat schon sehr viel Geduld mit mir gehabt, dann kann ich auch ein bisschen Geduld mit meinem Mitmenschen haben. Und dann kann ich auch durchhalten, wenn mich Gott an einen Platz stellt und ich schon 2 Kilometer weiter sein will. Paulus nennt noch einen sehr, sehr wesentlichen Begriff, der für uns heute auch sehr wesentlich ist in einer Gemeinde. Freundlichkeit. Bei Freundlichkeit geht es nicht nur um so eine oberflächliche, distanzierte Beziehung, so ein bisschen Anstand und Höflichkeit. Dieser Begriff Freundlichkeit sollte sich an der Freundlichkeit Gottes orientieren. Paulus schreibt den Brief an Titus, Titus 3, Vers 4, über Gottes Freundlichkeit. Als aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unseres Heilandes, errettete er uns. Gott rettete uns durch seine Freundlichkeit. Freundlichkeit ist also etwas Offensives. Gott geht in dieser Freundlichkeit auf uns zu, um uns zu retten, um uns Gutes, um uns das Beste zu geben, was es gibt. Und wir sollten ebenfalls freundlich zu anderen sein, ihnen Gutes tun. Und zwar von uns aus. Wir sollten den ersten Schritt auf andere zutun, wie Gott den ersten Schritt auf uns zugetan hat. Wie gesagt, ich halte diesen Punkt innerhalb einer lebendigen Gemeinde für ganz, ganz wichtig. Es ist doch unser Ziel, dass in unsere verschiedenen Gruppen immer wieder auch neue Teilnehmer kommen. Und die sollen sich doch willkommen fühlen bei uns. Es ist eine traurige Tatsache, dass ich immer wieder höre, dass sich interessierte Menschen in nichtchristlichen Gruppen oft sehr viel wohler fühlen und sich ernster genommen wissen als bei uns. Und dass es ihnen schwerfällt, in unsere oft sehr festgefügten Gruppen hineinzufinden. Das darf nicht so sein. Und wir alle sollten mit dazu beitragen, dass das anders wird. Wir haben hier die Möglichkeit dazu. Wenn ich auf Jesus sehe und auf das, was er für mich getan hat, dann wird mich das immer wieder neu anspornen, das, was ich bekommen habe, auch weiterzugeben. Alles andere wäre undankbar. Und andererseits kann mich Jesus auch an Versäumnisse in meinem Leben erinnern. Jesus kann und wird mich durch seinen Geist auf den rechten Weg zurückrufen. Ich denke und ich hoffe, dass viele von uns das schon erlebt haben. Er wird mich zurückrufen, wenn ich schlecht mit anderen umgehe oder wenn ich mir etwas einbilde auf meine Fähigkeiten, die doch nichts anderes sind als unverdiente Gabe Gottes an mich. Und auf eine unverdiente Gabe kann ich mir nichts einbilden. Wie Jesus mir, so ich dir. Das sollte unser Motto sein. Und Jesus kommt uns mit unaussprechlicher Liebe und Güte entgegen. Er steht zu dem, was er sagt. Paulus nennt das mit dem Stichwort Treue. Jesus hat Geduld mit uns und er setzt sich ganz für uns ein. Er ist arm geworden, damit wir reich werden können. Die entscheidende Aufforderung für unser Leben von diesem Text aus heißt eigentlich: Rechne mit Jesus und rechne mit der Kraft seines Geistes und dann wird ein Leben möglich, an dem Gott Freude hat. Wenn die Frucht dieses Geistes Gottes in unserem Leben da ist, dann hat das Gesetz keinen Anspruch mehr auf uns. Denn das Gesetz kommt in der Liebe zum Ziel. Es kommt zur Erfüllung. Das steht im Alten Testament und das schreibt Paulus auch im Römerbrief. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Die Erfüllung des Gesetzes ist uns nicht möglich, weil wir so ideale Leute wären, sondern weil Gott versprochen hat, Frucht zu schaffen. Probieren wir es aus, er wird es auch tun. In den letzten beiden Versen appelliert Paulus noch einmal ganz deutlich an seine Leser und an uns: Wenn ihr Christus nachfolgt, dann hat doch ein Herrschaftswechsel bei euch stattgefunden. Ihr habt euer altes Leben abgeschlossen, als ihr zum Glauben an Jesus Christus gekommen seid. Jesus hat euch mit Heiligem Geist erfüllt und Jesus ist da bei euch. Und deshalb lebt doch jetzt auch so, lebt dieser Herrschaft entsprechend, setzt diesen Reichtum um. Petrus schreibt in der gleichen Richtung: Alles, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Wir sind reich und dieser Reichtum darf nicht ungenutzt bleiben. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du uns so reich machst. Wir begreifen das oft gar nicht und wir nehmen diesen Reichtum oft zu selbstverständlich. Hab Dank, dass du uns die Möglichkeit gibst, durch den Glauben an dich zu ganz neuen Menschen zu werden, unverdientermaßen durch deine Gnade. Schenk, dass wir das annehmen, dass wir an dich glauben und dass wir dann dich auch an uns arbeiten lassen, dass du dich in uns verwirklichst, dass du durch uns in dieser Welt laut wirst, dass Menschen sehen, was wirkliches Leben heißt. Hab Dank für diese großartigen Zusagen, was du alles in uns wirken möchtest. Gib, dass wir uns dir ganz ausliefern. Schenk, dass wir dich in uns wirken lassen, ganz konkret in unserem Alltag, an unserem Arbeitsplatz, in den Gruppen unserer Gemeinde. Schenk, dass wir dir zutrauen, dass du bei uns etwas veränderst, zu unserem eigenen Besten und zum Besten für andere. Gib, dass wir uns gebrauchen lassen, dass auch andere mitbekommen, wer du bist, dass sie deine Einladung hören, dass sie dich kennenlernen und dadurch das einzig wahre Leben bekommen. Bewahre uns davor, dass wir eigenmächtig vorwärts gehen und meinen, wir könnten aus eigener Kraft christlich leben. Vergib, wo das zu oft so war. Und gib, dass wir jeden Tag neu uns vornehmen, dass wir dich wirken lassen, dass du in uns lebst, dass wir das nicht nur sagen, sondern dass das auch stimmt, dass wir ehrlich im Glauben an dich leben. Hab Dank, dass dann unser Leben reich ist, dass es uns Freude macht und dass es auch anderen Freude macht. Dir sei Ehre in alle Ewigkeit. Amen.